Heute haben wir unseren zweiten Gast in unserer Serie über das Verhältnis von Naturwissenschaft und christlicher Religion. Liebe Leute, wir haben heute einen Gast bei uns in unserer Reihe Grenzen des Wissens und das ist unser Hochschulpfarrer an der Universität Konstanz, Herr Matthias Huber. Und Herr Huber, er ist gleichzeitig Physiker und auch Theologe, katholischer Theologe, tiefgläubig. Und da ich auch Physiker bin, bin ich neugierig, wie das vereinbar ist, sowohl Physiker zu sein mit dem gleichen Hintergrund wie ich selber und eben tiefgläubig gegenüber dem christlichen Gott. Etwas zum Hintergrund von Herrn Huber. Er hat also bei uns in Konstanz studiert. Sie sind auch vom See, ein Seekind, und haben Ihr Diplom in Physik sogar, ich glaube, die Vordiplomsprüfung bei mir abgelegt.
Genau.
Ja, also da wusste ich das natürlich noch nicht, dass er dann Theologe wird. Und hat sein Diplom in 2003 abgeschlossen an der Uni Konstanz. Sie waren da während des Studiums, so wie es bei uns eigentlich häufig passiert, für ein Semester im Ausland in Shanghai an der Fudan-Universität und haben dann noch eine Weile bis 2004 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Konstanz gearbeitet. Dann sind Sie, aber da haben Sie schon angefangen zu überlegen, Theologe zu werden, aber noch innerhalb der Physik an diese wunderschöne Universität, in diese wunderschöne Stadt Vancouver gegangen, University of British Columbia, sich dann aber nach 2005 entschieden, Theologie in Freiburg zu studieren. Das ist dann so mit verschiedenen Praktika verbunden, auch ein Aufenthalt in Israel. Und in 2011 hat Herr Huber dann sein Diplom in Theologie abgeschlossen. Das ist das kirchliche Examen. Und seit 2015 ist Herr Huber bei uns an der Universität der Hochschulpfarrer. Und was vielleicht noch besonders zu erwähnen ist, er arbeitet gerade an seiner Promotion und wird die in etwa 2 Wochen einreichen. Der Titel der Promotion ist ein bisschen lang, deswegen nur kurz, worum es geht. Es geht genau um das Verhältnis von Naturwissenschaften zur christlichen Theologie. Lieber Herr Huber, herzlich willkommen in unserer Sendung.
Vielen Dank für die Einladung und auch hallo an die Zuschauer.
Herr Huber, wir steigen mal gleich in medias res. Also wirklich, meine Neugierde ist, wie funktioniert das wirklich als Physiker dann so tief ja, in der Kirche involviert zu sein und wirklich an einen persönlichen Gott zu glauben, so wie Sie mir das schon mal erklärt haben. Aber fangen wir erstmal bei der Physik an. Also meine Frage wäre erstmal, ist Ihrer Meinung nach die Physik, die wir Ihnen vor vielen Jahren beigebracht haben, also vollständig oder unvollständig? Gibt es Unerklärliches? Gibt es Übernatürliches?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Physik, wie Sie es mir auch beigebracht haben damals, ja so einen großen Bereich der Wirklichkeit abbildet und auch immer weiter vordringt und auch immer mehr erschließen kann von unserer empirischen Wirklichkeit. Und das finde ich auch gut und da habe ich überhaupt keine Bedenken oder keine Angst, dass da irgendwie jetzt Gott verdrängt werden könnte. Ich bin der Meinung, dass eben auch Gott in diesem Universum, das wir beschreiben mit Gleichungen, mit Mathematik und das, dem wir experimentell auf die Spur gehen können, dass Gott in diesem Universum wirkt. Und ja, man kann sich natürlich auch immer fragen, woher kommt dieses Universum? Warum ist das Universum so strukturiert, dass wir es verstehen können? Warum ist unser Universum mathematisch aufgebaut?
Ja, genau. Warum gibt es überhaupt Naturgesetze? Also wenn wir in dem Denkgebäude der Physik bleiben, und dann haben wir das Denkgebäude der Theologie, aber wir bleiben mal in der Physik. Und hat dieses Denkgebäude der Physik denn irgendwo so Bereiche, wo es diffus wird, wo es in Übernatürliches, Unerklärliches zu höheren Ebenen gibt? Würden Sie also innerhalb des Denkgebäudes der Physik Übernatürliches schon entdecken können? Oder ist das nicht da?
Also die Physik hat ja von ihrer Methodik her jetzt nicht die Aufgabe und auch ja, nicht die Methode, jetzt in übernatürliche Bereiche vorzudringen. Da, wo die Physik vordringt, da haben wir es mit natürlichen Dingen zu tun und also von der Theologie her mit geschaffenen Dingen.
Sie meinen, und wir suchen von vornherein bloß nach Dingen, die zur Physik passen?
Genau, ja. Es ist also vergleichbar ja mit dem Netz, ja, das eine bestimmte Maschengröße hat und schon, wo eben auch schon durch die Methode klar ist, was kann ich damit fassen? Ja, Fische mit einer bestimmten Größe zum Beispiel. Ich kann also mit Experimenten und mit Gleichungen natürlich nur natürliche und physikalische, empirisch fassbare Dinge fassen. Was ich aber kann, denke ich, als als Physiker, dass ich mich fragen kann, ja, wie kommen die Gesetzmäßigkeiten so zustande? Wie kommt es, dass das Universum genau die Konstanten hat und die Konstellationen hat, dass die Elementarkräfte so abgestimmt sind, dass Leben entstehen kann?
Feinabstimmung. Kommen wir noch zu. Das heißt, Sie meinen, das Denkgebäude ist sozusagen selbstbeschränkt. Wir fragen von vornherein Fragen, die sozusagen auf das Denken der Physik passen. Wir suchen nach Gesetzen, finden Gesetze und sind dann zufrieden. Auf der höheren Ebene wäre dann die Frage, wie kommen die Gesetze denn überhaupt zustande?
Zum Beispiel, ja, oder die Frage eben, wie ist es möglich, dass der Urknall überhaupt in Gang kommt und wie sich dann die Entwicklung des Kosmos vollziehen kann? Was steckt da dahinter? Also wenn ich natürlich innerphysikalisch weiterfrage, dann komme ich nur in unendlichen Regress rein. Okay. Und die Frage ist dann schon, steht am Anfang, hat dieser unendliche Regress einen Beginn oder nicht? Und ich denke, das ist eine Frage, die schon aus der Physik auch...
Der Uranfang. Ja. Aber Sie sagen dann eigentlich sowas, als wären wir Physiker sowas wie zweidimensionale Wesen. Die denken, die ganze Welt, wie diese Tischdecke hier, die ist zweidimensional und wir sind nicht in der Lage, in die höheren Dimensionen rauszugucken, weil wir uns von vornherein zweidimensional beschränken. Wäre das so ein Bild, was Sie für die Physik sehen würden?
Wäre vielleicht ein Vergleich, ja.
Also man kann irgendwie deprimieren, nicht?
Ja, also es ist andersrum. Für die Theologie wäre es deprimierend, wenn wir jetzt Gott oder das Übernatürliche auch irgendwie in die Physik reinquetschen müssten, weil wir dann sagen müssten, dann hätten wir es auch nicht mit Gott zu tun, dann hätten wir es mit dem Lückenbüßer zu tun. Ja?
Nee. Okay, nein, also ich bin auch Ihrer Meinung oder dieser Ansicht, wenn ich es anders formulieren würde auch, dass die Physik in sich ein nicht geschlossenes, aber zumindest ein sehr umfassendes Gebäude ist, was aber in sich selbst eine enge Denkstruktur vorgibt, aus der man nicht so leicht rauskommt. Das heißt aber nicht, dass es nicht viel mehr geben kann. Eine weitere konkrete Frage zur Vollständigkeit der Physik: Erfassen die physikalischen Gesetze nur Totes? Kann man das so sagen?
Ich würde sagen, es gibt in der Wirklichkeit verschiedene Ebenen. Ja. Und so habe ich die Physik auch immer verstanden. Die Physik beschäftigt sich mit den grundlegenden Eigenschaften von Kräften, von Elementarbausteinen, von Elementarteilchen und deren Wechselwirkungen. Und ich kann aus diesen Grundlagen, ja, aus dem Grundverhältnis von Materie und den Kräften zueinander, kann ich Wechselwirkungen feststellen und aus dem Zusammenspiel von festen Naturgesetzen und Zufälligkeiten, die es gibt, dass dadurch Potenzial entsteht für höhere Komplexität. Und da denke ich, gibt es verschiedene Ebenen, ja, mit denen wir die Wirklichkeit beschreiben können. Und da ist die physikalische Ebene eine Ebene, die grundlegendste Ebene, die auch in den höheren Ebenen anzutreffen ist. Aber ich brauche in diesen höheren Ebenen wieder andere Formen, andere Methoden, andere Möglichkeiten zu beschreiben, was da passiert und Gesetzmäßigkeiten aufzustellen. Also da brauche ich dann die Chemie, die Biologie und so weiter. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist so ein Kategorienunterschied, ja, also ob ich jetzt physikalisch rangehe oder biologisch rangehe.
Also die Physik würde sozusagen die Grundlage schaffen dafür, dass etwas Komplexes wie unser Bewusstsein entsteht. Aber das Bewusstsein selber steht zwar nicht im Widerspruch zur Physik, aber ist eigentlich eine neue Qualität. Ein bisschen oberhalb der Physik.
Würde ich auch so sehen. Also man kommt mit der Physik dann nicht viel weiter, wenn ich jetzt erklären muss oder erklären möchte, was das Bewusstsein wirklich ist. Das ist ja auch in der Biologie strittig. Wie definiere ich jetzt Bewusstsein? Aber die Physik schafft die Voraussetzungen und zeigt, dass von Grund auf die Entstehung von Komplexen möglich ist. Und ja,
es
vielleicht
ist angelegt auch, in der Physik,
vielleicht,
ja,
genau.
Aber nicht notwendigerweise, genau, dass es wirklich passiert. Ja. Okay, Herr Huber, wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Ich habe so ein paar Themenblöcke und wir nehmen jetzt also mal an, die Physik beschreibt also irgendwo sowas Objektives außerhalb von uns, was wir uns also nicht ausgedacht haben, sondern wirklich existiert, und das ist eben unser Universum. Und beim Universum, da ist mir eine Sache aufgefallen, nämlich wenn man so Kosmologie betreibt, dann gibt es Leute, die machen sich über die Naturkonstanten Gedanken. Und wenn man die Naturkonstanten, da gibt es eine ganze Menge, wenn man die ein bisschen ändert, dann sieht unser Universum ganz anders aus und Leben in unserem Sinn ist nicht möglich. Unser Universum ist also, und da benutze ich immer gerne diesen Stein hier, sowas wie ein ganz besonders geformter Stein. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, wieso das Universum, Beispiel dieser Stein, so geformt ist. Die erste Möglichkeit ist, es hat jemand so gefeilt, also bewusst gestaltet. Die nächste Möglichkeit ist, es gibt 100.000 oder Millionen Steine und ich habe genau diesen Stein rausgesucht, weil er mir so gut gefällt. Das würde beim Universum bedeuten, wir haben jede Menge Paralleluniversen und nur unseres ist bewohnbar. Und die dritte Möglichkeit ist, es gibt übergeordnete Gesetze, die dafür gesorgt haben, dass der Stein genauso aussieht, wie er aussieht. Also er rollt im Flussbett so und dann gibt es eben so ein Rotationsellipsoid. Und bei unserem Universum wäre also dann die Möglichkeit, erstens wurde gestaltet von einem bewussten Gott oder es gibt ganz viele Universen und nur unseres ist bewohnbar. Oder die dritte Möglichkeit ist, es gibt noch Gesetze, die bestimmen, warum es genau so aussehen muss und die haben wir noch nicht entdeckt. Was würden Sie dazu sagen?
Also theoretisch sind alle Möglichkeiten denkbar. Man kann sich jetzt fragen, was ist plausibel und was ist irgendwie unmittelbar auch einsichtig. Und da finde ich schon jetzt die Frage, es gibt jetzt unendlich viele Steine und wir haben eben gerade den Glücksstein erwischt, der uns jetzt im Leben ermöglicht. Da kann man sich natürlich schon fragen, wo kommen die unendlich vielen Steine her, ja, und was ist da der Ursprung davon? Werden die aus dem Quantenvakuum gebildet und gibt es eine Möglichkeit, dass es eben jeweils verschiedene Naturkonstanten da gibt? Da kann man sich auch fragen, woher kommt diese Auswahl denn her von Universen? Die Art und Weise, wie ein Universum dann die bestimmte Form annehmen muss aufgrund von Gesetzen, ja, die dem Ganzen zugrunde liegen, kann man sich auch fragen, woher kommen die Gesetze zustande, die dann eine Auswahl von Universen dann ermöglichen. So. Und also im Grunde habe ich den Eindruck, man verlagert das Problem, ja, die Frage, warum ist unser Universum so speziell und so besonders, dass kohlenstoffbasiertes Leben möglich ist. Da hat es der Gläubige vielleicht noch ein bisschen einfacher, wenn er annehmen kann, der ganzen Geschichte liegt ein Wille zugrunde, ein Geist zugrunde, den wir Gott nennen und der einen Grund dazu hatte, das Universum so zu schaffen, nämlich ja, dass er auf Beziehungen aus ist, dass er Leben ermöglichen wollte, um ein Gegenüber zu haben. Und dieses Gegenüber hat er in der Schöpfung, im Menschen ganz konkret. Also da würde ich sagen, da passt das schon, der Glaube und die Naturwissenschaften passen irgendwie auch zusammen zu einem Bild, auch wenn das jetzt kein Beweis dafür ist, dass es jetzt Gott geben muss, sondern man kann genauso die anderen Ansichten vertreten, aber man darf sich nicht die Illusion machen, dass man dann keine neuen Voraussetzungen wieder ins Feld führt oder das Problem dann gelöst hat. Also die Frage, warum unser Universum jetzt genauso ist und warum wir eigentlich gerade das Glückslos gezogen haben.
Also Sie finden das Universum sehr glücklich gestaltet. Also ich auch.
Gott sei Dank, ja.
Gott sei Dank, stimmt. Da gibt es ja diese Leute, die das Intelligent Design annehmen. Davon grenzen sie sich aber ab. Das ist ja was anderes als der christliche Glaube.
Ja, es gibt natürlich Christen, die auch Intelligent Design vertreten. Aber das ist jetzt nicht, zumindest von der katholischen Kirche her, die Meinung, dass es jetzt ein glücklicher Weg ist, weil Intelligent Design ja versucht, Gott zwingend einzubauen in diese Kausalitätskette, zu sagen, also ohne Gott ist das Universum nicht erklärbar. Zum Beispiel die Feinabstimmung ist ein Beweis dafür, dass es Gott geben muss. Da würde ich jetzt nicht mitgehen, ja, sondern wie Sie sagen, die anderen Theorien oder anderen Modelle kann man ja auch vertreten und demjenigen, der sie vertritt, jetzt nicht absprechen, dass er vernünftig wäre. Man kann aber sagen, von der Glaubensseite her, von der theologischen Seite her, es sind Dinge, die uns ins Staunen versetzen können, die uns zumindest ins Nachdenken darüber bringen können, ob hier tatsächlich Geist im Spiel ist, ob hier Vernunft im Spiel ist und dass wir diese Vernunft Gottes auch irgendwo im Kosmos entdecken und entziffern können. Das könnte man sagen, aber nicht, dass es zwingend erforderlich ist, an Gott zu glauben, wenn ich Naturwissenschaft betreibe und wenn ich die wenn ich erklären will, wie das Leben zustande kommt. Also das wäre dann tatsächlich, dass man Gott irgendwo zum Lückenbüßer macht und irgendwo in einen Kausalitätsbereich reinzwängt und sagt, da muss es Gott geben und sonst können wir es nicht erklären. Okay. Irgendwann ist dann diese Lücke auch erklärt und geschlossen und dann hätten wir wieder keinen, dann hätten wir es mit einem armseligen Gott zu tun, der nur für solche Lücken zuständig ist, die man nicht erklären kann.
Eine andere extreme Möglichkeit neben dem Intelligent Design ist eigentlich umgekehrt, dass Gott das Universum geschaffen hat und das ist dann wie so eine Dampfmaschine und ein logischer Kristall und hat dann die Zeit laufen lassen und seit dieser Zeit läuft das Universum selbst auf sich selbst bestellt und Gott greift gar nicht mehr ein. Er hat es so geschaffen, dann entsteht Leben und so weiter, aber das läuft ab. Sehen Sie, wie würden Sie sich zu so einer Sicht stellen?
Ja, das fände ich auch ein bisschen traurig, wenn jetzt Gott überhaupt nichts mehr mit uns zu tun haben wollte. Und ich denke schon, also das, was wir von der Bibel her wissen, wie auch Gott erfahren wird, auch von Menschen, die Gotteserfahrungen machen, die haben den Eindruck und machen die Erfahrung, dass Gott sehr konkret wirkt in der Welt und auch im Alltag. Und ich denke auch, ja, dass man diese Erfahrung auch, dass auch jeder diese Erfahrung machen kann. Und das heißt, ich glaube an einen Gott, der in der naturwissenschaftlich beschreibbaren Welt wirkt, auch gegenwärtig ist, auch Beziehungen möchte zu den Menschen und eben auch mit den Menschen Geschichte schreibt und einen Weg geht. Und das finde ich eigentlich viel spannender als einen Gott, der sich dann zurückzieht und einfach nur auf Start drückt und das Programm dann laufen lässt und dann sich zurückzieht.
Ja, das würde ich auch eher sagen, dass wenn Gott das Universum geschaffen hat und es einen Gott gibt, dass dann er nach wie vor präsent ist. Man könnte sich darüber überlegen, wie er eingreift, aber ich glaube, da kann man als Physiker sehr viele Möglichkeiten sehen, wie Gott eingreifen könnte. Ich würde jetzt zum dritten Kapitel, bevor ich im vierten Kapitel dann wirklich zu der Vorstellung eines persönlichen Gottes komme, noch was zu Religion, also unserer christlichen Religion und der Kultur fragen. Zunächst mal, es gibt ja diesen krassen Materialismus, das ist Richard heißt er, glaube ich, Dawkins, der Gotteswahn. Und das habe ich auch durchgelesen, das ist eigentlich die Sicht wirklich der harten Physik. Ja. Wie kommen, wenn man so eine Basis nehmen würde, wie von Richard Dawkins, wie kriegt man denn dann Werte wie Menschlichkeit oder Sinnhaftigkeit rein, die ja für uns sehr wichtig sind?
Also ich glaube, von Sinn kann man auf einer ganz materialistischen Sichtweise basierend eigentlich gar nicht sprechen. Nee. Also dass irgendwas einen Sinn haben soll oder irgendwo Bedeutung oder auch eine Richtung haben soll. Sinn hat ja auch irgendwas mit Richtung zu tun. Mhm. Das lehnt ja Dawkins klar ab, sondern er sagt, also die Evolution ist sich selber überlassen. Und es geht eigentlich darum, dass bestimmte Gene und Lebensformen sich behaupten im Konkurrenzkampf, aber einen weiteren Sinn hat es eigentlich nicht. Dass man trotzdem jetzt Werte sich überleben kann, also das kann man ja begründen, also dass es irgendwo auch einen evolutiven Vorteil hat, eben für die Herde denn, dass Menschen auch irgendwo zusammenzustehen und solidarisch miteinander zu sein und dass der Mensch einfach von seiner Vernunft her in der Lage ist, solche Regeln aufzustellen. Also das kann man sich schon vorstellen und das würde ich auch einem Atheisten nicht absprechen, dass er nicht auch moralisch handeln kann und auch ein moralisches Bewusstsein haben kann.
Mhm. Aber?
Okay, ja, die Frage wäre natürlich, wo setze ich dann Moral an? Was ist das Grundfundament von Moral? Und wenn die Gesellschaft sich auf bestimmte Werte einigt, dann ist dieser Konsens theoretisch auch immer wieder zu hinterfragen. Ja, woher kommt das und muss das so sein? Und man könnte ja wieder auf andere Regeln beschließen, wie zum Beispiel, dass es in bestimmten Fällen doch, dass das Leben des Menschen nicht unbedingt schützenswert ist, sondern dass es Ausnahmesituationen geben kann und so weiter. Das wäre dann in dem Sinne Beschlusssache, ja, oder Mehrheitssache. Und es gibt aus christlicher Sicht eben Dinge, die unverfügbar sind, die absolut sind, absolute Wertmaßstäbe. Und es ist schwer, eigentlich rein auf Konsensbasis irgendeinen absoluten Wert, wie jetzt die unbedingte des Würde des Menschen, zu beschließen. Es ist vielleicht möglich, aber einfacher ist es oder leichter, wenn ich weiß, diese Regel, diese Norm ist nicht menschengemacht, sondern sie ist uns auch von einer übergeordneten Instanz ins Herz gelegt. Oder also es ist mit anderen Worten, göttliches Gesetz.
Da gibt es ja die, ich glaube, Böckernförde oder
Böckernförde, wie er
hieß.
Böckernförde, ja.
Da gibt es ja, da ist so eine berühmte Aussage. Also das würde, können Sie das vielleicht wiederholen? Ich weiß es nicht mehr genau, wie es war.
Der sagt eben, ein Staat kann sich die Voraussetzungen nicht selber schaffen, von denen er eigentlich lebt. Also er spielt damit schon an auf eine transzendente Ebene. Also es kann nicht alles nur menschengemachter Beschluss sein, damit ein Staat wirklich funktionieren kann, sondern er braucht Regeln, die dem Ganzen irgendwo vorgeordnet sind. Und da käme zum Beispiel die Religion ins Spiel, auch wenn das jetzt nicht explizit gesagt wird in diesem Böckenförde-Dilemma.
Dilemma, genau, ja.
Böckenförde-Dilemma, genau.
Dann käme ich wieder zurück zum Verhältnis von Physik und Naturwissenschaft zur Religion. Und da hätte ich erst mal eine Frage, wenn man in die abendländische Tradition geht, dann hatte ich das Gefühl, dass die moderne Naturwissenschaft und dann auch die Physik, die mein Beruf ist, eigentlich eine Folge einer langen Entwicklung, die irgendwo bei Jesus begann, dann weiterging über die Reformation und also das hat auch was mit der Aufklärung zu tun, bis hin zu der modernen Ansicht, wir müssen die Natur erkunden und vielleicht auch zähmen. Und das hatte ich als was Christliches gesehen. Würden Sie das auch so sehen oder würden Sie sagen, dass alle Weltanschauungen, alle Religionen da gleichermaßen ein gleiches Verhältnis haben zur Naturwissenschaft?
Das ist natürlich ein Punkt, der oft bestritten wird, ja auch von den Kritikern der Religion. Man hat ja so das Klischee vor Augen, dass die Kirchen eher den Fortschritt behindert hätten, naturwissenschaftlichen Fortschritt, Galilei und so weiter, wo man dann auch genau hingucken müsste, was da eigentlich passiert ist. Aber auch in dem Fall, ja, also kurz um das Beispiel aufzugreifen, Robert Bellarmin, der sich mit dem Fall Galilei befasst hatte damals, der war sehr aufgeschlossen, der war ein sehr gebildeter Mann und hat eher vom wissenschaftstheoretischen Standpunkt mit ihm diskutiert und gefragt, ja, was braucht es, damit sich wirklich ein Weltbild ändern kann, dass es hinreichend begründet ist, jetzt wirklich einen Paradigmenwechsel auch da zu vollziehen. Und insgesamt glaube ich schon, dass die schon in der Bibel ja deutlich wird, dass sich die Menschen, die gläubig waren, für die Natur interessiert haben, für die Schöpfung interessiert haben. Der große Fortschritt war erstmal auch gegenüber anderen Kulturen, dass ich, wenn ich die Welt als Schöpfung sehe, dass ich merke, ich habe es jetzt nicht mit Göttern zu tun, die mir jetzt hier aus jedem Busch rauskommen, sondern dass ich mich einfach mit der Natur beschäftigen kann und dass ich auch Wissen ansammeln kann. Also das sprichwörtliche Weisheit Salomos, der eben jedes Pflänzchen, jedes Gräschen kannte, das hatte auch was mit dem Glauben zu tun, mit dem Glauben daran, die Welt ist irgendwie geordnet. Und die, machen wir mal einen Sprung, ja, zu der modernen Naturwissenschaft, solche Leute wie Boyle oder auch Isaac Newton, für die war auch eine Triebfeder ihres Tuns, auch zu wissen, dass Gott Weisheit irgendwo in die Natur gelegt hat. Also immer dieses Rede von der göttlichen Weisheit, die irgendwo bei der Schöpfung mit dabei war und die Gott quasi implementiert hat. Da schreibt auch Boyle in seinen Büchern, ja, es ist ihm ganz wichtig, dieser göttlichen Weisheit auf den Grund zu gehen.
Also wir sollen die rausfinden.
Genau. Und man hat damals unterschieden, man hat gesagt, die Bibel ist das Buch der Offenbarung und die Natur ist auch neben der Offenbarung das zweite Buch, in dem ich Gott erkennen kann. Also Natur und Offenbarung stand immer so nebeneinander. Und ich denke ja, ohne diese Motivation wird es auch so in der Form und hätte zumindest in der damaligen Zeit die Naturwissenschaft jetzt keinen so einen so eine Motivation gehabt.
Ja, ich denke, da gibt es einen Zusammenhang. Auch wenn er problematisch ist, weil die Kirche sich oft auch gegen die Naturwissenschaft gestemmt hat. Aber naja, Herr Huber, jetzt noch eine persönliche Frage. Also Sie haben ja Physik studiert, ganz normal. Und bei mir, die Prüfung lief, glaube ich, ganz
lief gut.
Lief gut. Na, ist ja prima, ja. Und dann haben Sie eigentlich nach Abschluss Ihres Studiums, dann waren Sie da in Kanada, aber dann hatten Sie zunehmend das Bedürfnis, dass Ihnen etwas fehlt, oder jedenfalls haben Sie dann überlegt, da ins Priesterseminar zu wechseln. Was war denn das? Was ist denn da passiert mit Ihnen? Fehlte da was in der Physik oder was war die Motivation?
Also mich hat die Physik fasziniert, keine Frage, und ich hätte mir auch gut vorstellen können, weiter in der Physik zu bleiben. Ja, wenn ich weiß nicht, wo ich da jetzt gelandet wäre. Und aber es war eben ein Teil meiner Person, ja, die sich mit der Physik beschäftigt hat. Und der andere Teil war eben auch der gläubige Mensch. Ja. Und ich habe als gläubiger Mensch vieles eben so gedeutet und auch gesehen, dass Gott in meinem Leben wirkt. Und jetzt könnte ich ja ganz lang Geschichten erzählen, was da alles so passiert ist. Aber ich will es so zusammenfassen, dass ich denke, durch bestimmte Begebenheiten, bestimmte Begegnungen und auch Gespräche, dass sich Gott irgendwie bemerkbar macht.
Also
dass
er, im Physikstudium oder
das
danach,
war schon im
oder?
Physikstudium, ja, dass er auch währenddessen war die Frage immer wieder da, wäre das vielleicht was für dich, Priester zu werden? Und dieses Thema kam teilweise auf, auch von Menschen, die ich jetzt auch gar nicht kannte, die auch das so an mich herangetragen haben. Oder dass sie immer wieder, sag ich mal, wenn ich die Frage gestellt hatte, ja, Gott, willst du das tatsächlich von mir? Oder könnte es sein, dass du willst, dass ich Priester werde? Dass ich von irgendwoher eine Antwort bekommen habe. Und ich meine, also man könnte jetzt sagen, das ist vielleicht selektive Wahrnehmung oder wie auch immer, aber ich glaube tatsächlich, dass Gott auch so handelt und auch sich so bemerkbar macht.
Können Sie so eine Geschichte mal erzählen, ganz kurz?
Ich war ja zum Beispiel in Afrika, ja, als nach der Zeit in Kanada. Und das war so eine Zeit, in der ich auch ganz intensiv darum gebetet hatte, ja, Gott, willst du jetzt vielleicht tatsächlich, dass ich diesen Weg gehe? Und habe ich dich vielleicht so vorher verstanden oder richtig verstanden, dass ich vielleicht ins Priesterseminar gehen soll? Und in diesen Zeiten oder in diesen Tagen kamen dann Briefe von Leuten, die zu mir genau das geschrieben haben und gesagt haben, Matthias, ich könnte mir vorstellen, dass du ein guter Priester wärst. Und habe ich gedacht, ich habe ja nicht irgendwie das auf mein T-Shirt geschrieben oder auf die Stirn geschrieben, bitte beratet mich, ob ich Priester werden soll. Also es gab immer irgendwie eine Antwort von der Umwelt oder von den Menschen, mit denen ich zu tun hatte, auf Fragen, die ich innerlich irgendwie hatte oder auch eine richtige Begegnung oder eine zufällige Begegnung in einem Moment, die ich dann so gedeutet habe, ja, das ist doch Gott, der dahinter steckt und das möchte oder mich zumindest dazu einlädt, das mal zu probieren. Und ich glaube, ich hätte mich schlecht gefühlt oder ja, mich nicht mehr so zufrieden gefühlt, wenn ich dem nicht eine Chance gegeben hätte.
Aber das Physikstudium, ist das denn dafür ausschlaggebend gewesen oder wäre das genauso passiert, wenn Sie Wirtschaftswissenschaften studiert hätten?
Das weiß ich natürlich nicht, ja. Also, aber ich glaube, das Physikstudium hat mich schon auch fasziniert und auch ins Staunen gesetzt.
Also gerade auch grundsätzlich, nicht? Sie wollten grundsätzlich wissen, wie die Welt funktioniert.
Ja, schon, genau. Also das hat, vielleicht hat es eine ähnliche Motivation wie das andere, den Dingen irgendwie auf den Grund zu gehen und dann auch als Priester dann vielleicht auch dazu beizutragen, meinen Teil auch zu tun, um auch das Christliche irgendwie auch zu leben und auch wachzuhalten in der Gesellschaft, da meinen Beitrag zu leisten. Aber es hat auch damit zu tun, was verstehen zu wollen, ja, und auch die, das zu verstehen oder besser zu verstehen, was die Physik eben nicht mehr erklären kann und diese Grundfragen des Menschen sich auch zu stellen. Das hat mich schon fasziniert, aber.
Also wenn ich von mir selber ausgehe, ich habe also zwei Motivationen, mich mit Religion, mit christlicher Religion zu beschäftigen. Erstens die Ehrfurcht vor dem, was ich alles gelernt habe und jetzt weiß über das Universum. Es ist, also daraus schlussfolgere ich jetzt nicht einen bewussten Gott, aber immerhin Ehrfurcht. Und das andere ist das Gefühl, dass die Physik eben zu wenig ist, also nicht das Lebendige erklärt und nicht das Bewusstsein. Ist das bei Ihnen auch so gewesen?
Ganz oder? Ähnlich, ja. Also ich habe auch wirklich gestaunt über diesen, also zum einen die Fähigkeit des menschlichen Geistes, auf sowas zu kommen, ja, wie jetzt eine die Relativitätstheorie aufzustellen oder das Standardmodell der Teilchenphysik mit ganz einfachen oder Grundlagen mit Symmetrie und Invarianz und was man da alles verwenden kann, um eine Theorie zu bilden. Da habe ich einfach nur gestaunt und gesagt, boah, wozu ist der Mensch in der Lage und was ist das auch, wenn ich glaube, was ist dann für ein Gott, sich so ein Universum ausgedacht hat, dass der Mensch mit Mathematik verstehen kann? Das fand ich schon faszinierend. Und das war auch, insofern hat das Physikstudium auch meinen Glauben auch gestärkt irgendwie. Oder ich habe das Gefühl gehabt, ich habe auch etwas über Gott gelernt und seine Schöpfung gelernt.
Herr Huber, Sie haben nach dem Physikstudium, also wie Sie gerade sehr schön erläutert haben, das Bedürfnis gehabt oder sich entschieden, dann Theologie zu studieren. Und Sie sind, glaube ich, von Anfang an so katholisch erzogen worden. Aber im Prinzip gibt es ja zwei Konfessionen, katholisch und evangelisch. Und ich dachte jetzt immer, evangelisch steht eigentlich, was so ein bisschen liberaler ist oder so, vielleicht der Naturwissenschaft näher. Aber das ist nur so eine diffuse Meinung von mir. Was sagen Sie dazu?
Naja, wenn man jetzt zum Beispiel den Entdecker des Urknalls oder einen der Entdecker, Georges Lemaître, sich anschaut, das war zum Beispiel ein katholischer Priester. Und insofern kann man jetzt vielleicht als Katholik nicht ganz falsch liegen, was so das Verhältnis zu Naturwissenschaften angeht. Und von der Tradition her, ich will also jetzt der evangelischen Theologie da jetzt nicht zu nahe treten, aber im 20. Jahrhundert hat sich die katholische Theologie leichter getan, die Rolle der Vernunft in der Theologie anzuerkennen. Nicht nur zu sagen, wir können nur das über Gott sagen, was in der Bibel steht oder von ihm selbst offenbart ist, sondern der Mensch hat auch die Möglichkeit, durch den Blick in die Natur und durch seine Vernunft etwas von Gott zu erahnen. Da hat sich die moderne evangelische Theologie auch wieder auch der katholischen dieser Seite angenähert und sagt auch aus, dass die Vernunft eben des Menschen und seine Erkenntnisfähigkeit auch eine wichtige Rolle spielt, um Aussagen über Gott machen zu können. Also insofern würde ich jetzt da im Moment keinen Unterschied sehen. Ich denke, sowohl die katholische Kirche offiziell als auch die evangelische Kirche erkennt die Naturwissenschaften an und bringt den Naturwissenschaften eben Wertschätzung auch entgegen. Und dass es in allen Richtungen auch extreme Positionen gibt, wie jetzt Kreationisten, die jetzt nur ein Weltbild vertreten, das jetzt auf einer wörtlichen Interpretation der Bibel beruht. Das gibt es, glaube ich, überall. Und also insofern würde ich das jetzt nicht an eine bestimmte Konfession binden, wo jetzt, ja.
Jetzt konkret zu Ihrem Verhältnis zu Gott. Also ich habe inzwischen über die Kosmologie so eine Vorstellung, wie riesengroß und auch wie fremdartig das Universum im ganz Großen, wie im ganz Kleinen in der Quantenmechanik ist oder eben in den Gravitationen der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein. Und wenn jetzt Gott allumfassend ist, wie kann ich denn dann mit ihm reden? Wie kann er dann ein Wesen sein, was ich konkret ansprechen kann, wenn er so riesengroß und in bestimmten Zahlen so fremdartig ist?
Ja, er ist eben sowohl groß, ja, als auch uns so nah, dass wir, so sagt es Augustinus zum Beispiel, er ist uns näher, als wir selbst uns sein können. Oder es gibt ein bekanntes Wort von Hölderlin, wenn ich es zitieren darf, der sagt, Gott ist so groß, dass er von dem Allergrößten nicht umschlossen werden kann, aber er ist so, dass er sich vom Allerkleinsten umschließen lässt. Das heißt, ein einziges Menschenherz ist ihm quasi genauso wichtig oder noch wichtiger als alle Galaxien. Ja, und das ist irgendwo, hat auch vielleicht was mit Doppelnatur von göttlicher Wirklichkeit, vielleicht kann man da auch von Komplementarität reden, zu tun, dass Gott eben allumfassend ist, aber dass er trotzdem dem Menschen umso mehr auch unendlich nah sein kann. Und das schließt sich einander nicht aus. Gott steht sowohl ja außerhalb dieser Raumzeit und schaut drauf, ja, wie so einer, der auf dem Berg steht und alles auch so überblickt, aber er ist auch mittendrin, ja, und geht mit jedem Menschen auch seinen Lebensweg mit und ich glaube, dass er sich auch überraschen lässt, ja, von dem, was wir tun und wie wir denken, wie wir uns entscheiden. Dass er ein Regisseur ist, ja, von einem Spiel und wir mitwirken können als Teilnehmer und Akteure in dieser Geschichte, die Gott mit uns schreibt, und dass wir mit unseren Entscheidungen selber, auch wenn Gott es voraussehen kann, aber dass er mit uns mitgeht in unserer Geschichte.
Voraussehen und in der Zeit. Meine Frage, die hier auch steht, ist, steht Gott über der Zeit oder ist er in der Zeit?
Also ich glaube, dass man beides von Gott sagen kann, und so wie man auch in der Physik von Komplementarität spricht, von Doppelnatur, Welle, Teilchen, dass dieser Begriff auch auf Gott übertragen werden kann in verschiedener Weise. Zum Beispiel ist Jesus Christus, der ganz Gott ist und ganz Mensch ist, dass Gott sowohl drei als auch eins ist, ja, drei Personen und ein Wesen, ein göttliches Wesen. So glaube ich auch, dass man sagen kann, Gott ist über der Zeit, ja, und er ist ewig, ja, und er geht auch in die Zeit hinein und geht mit uns mit, so wie wir Menschen Beziehungen aufbauen, dass er auch mit uns Beziehungen aufbauen kann und sich auch von dem überraschen lassen kann, was wir tun.
Das würde ich dann eigentlich so interpretieren, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, was Zeit ist. Weil immer dann, wenn in der Physik so etwas sowohl ein Teilchen als auch eine Welle ist, dann haben wir so mehrere solche Unklarheiten. Das bedeutet, dass unsere Begrifflichkeit einfach nicht ausreicht. Und eben, wir wissen gar nicht genau oder wir wissen nicht, also zumindest ich weiß es nicht, was Zeit ist. Vielleicht als abschließende Frage, was mich beim Materialismus von einem Richard Dawkins jetzt so ein bisschen auch stört, ist, es gibt diesen Wert des Menschen. Der Mensch hat ja dieses Bewusstsein, und auch als Physiker, obwohl ich jetzt kein Biologe oder kein Psychologe bin, habe ich immer gedacht, so der Mensch ist ja schon irgendwie so die höchste Entwicklungsstufe, zumindest in der Evolution und auch oberhalb der toten Materie. Und das stimmt ja vielleicht mit dem Christentum überein. Und ich weiß nicht, ob die Materialisten vielleicht den Menschen dann einfach als so eine Art kompliziertere Maschine, als eine normale Maschine ansehen. Also ich unterscheide mich da nicht signifikant von einer Dampfmaschine. Ist das so richtig oder wie würde man das einsortieren nach Ihrer Meinung?
Ja, ich denke auch, dass man einem Atheisten zugestehen kann, dass er einem Menschen Würde zuschreiben kann, dass er das Grundgesetz auch unterschreiben kann, wo die Würde des Menschen unantastbar ist. Das denke ich, das kann man auch aus der Vernunft des Menschen heraus begründen. Als Christ hat man vielleicht da noch mal mehr Voraussetzungen und Begriffe, auf die man zurückgreifen kann. Zum Beispiel der Begriff der Person kommt aus der Theologie, aus der christlichen Theologie. Und wir verstehen, also die Theologie versteht als Person jemand, der angesprochen wird von einem Gegenüber und wenn man so will von Gott, ja, der von Gott gewollt ist und geliebt ist. Und dass der Mensch Würde hat und Wert hat, ist eben für einen Christen nicht durch die Materie begründet und durch das, woraus sich der Mensch zusammensetzt, sondern da ist der Wert des Ganzen immer mehr als die Summe der Teile. Und das ist ja für Naturwissenschaften sicher auch. Und der Christ bezieht den Wert des Menschen nicht aus seiner materiellen Zusammensetzung, sondern daraus, dass er von Gott geschaffen und geliebt ist. Und dadurch entsteht der Eindruck und die Überzeugung, dass jeder Mensch einen unendlichen Wert hat, einen absoluten Wert hat und dass ich als Mensch diesen Wert des anderen und auch meiner selbst zu respektieren und zu achten habe. Und das hat natürlich auch Konsequenzen darauf hin, wie ich mit dem anderen Menschen umgehe und auch wie ich mit der Schöpfung umgehe.
Ja. Gut, Herr Huber, jetzt haben wir sehr viel gelernt, wie ein Physiker, ein Physiker und ein Theologe diese beiden Berufe miteinander vereinbaren kann. Ich glaube, dass das vielleicht ein gesellschaftliches Problem insgesamt ist, nämlich meine letzte Frage, der Wert des Menschen. Wenn wir einfach nur noch Maschinen sind, die meinetwegen nach Einkommen, nach Leistungsfähigkeit, wie so ein Auto, wie schnell wir rennen, wie viel wir verdienen, wenn wir nur noch mit Zahlen charakterisiert werden, dann ist das nach meinem Gefühl zu wenig und deswegen meine Neugierde. Als Physiker wäre ich voll einverstanden mit diesen Zahlen. Ja, ich bin einfach nur ein Haufen Zahlen und fertig. Aber ich bin auch noch ein Mensch. Und Mensch, das Menschsein, das hat irgendwas ja, mit Glauben zu tun. Und deswegen meine Neugierde und deswegen habe ich Herrn Huber ja, hier in unser Studio gebeten. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen gelernt, was da vielleicht im reinen Materialismus, wenn ich das mal so bewerten darf, fehlt und womit wir uns noch ein bisschen in der Zukunft auseinandersetzen sollten mit unseren christlichen Wurzeln. Herr Huber, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Danke Ihnen.
Und ja, ich danke auch den Zuhörern und ich hoffe, dass es da ein paar interessante Gedanken gab in diesem Gespräch. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, dann klickt bitte hier auf Like und wenn ihr andere Folgen sehen wollt, dann findet ihr die hier.